Ja, guten Morgen nochmal von hier vorne. Ist ja heute ein etwas besonderer Tag. Ich werde meine vorerst letzte Predigt als hier angestellter Prediger halten. Es wird hoffentlich nicht meine letzte Predigt komplett hier in der Gemeinde. Ich werde nach wie vor auch gerne ehrenamtlich mich hier natürlich einbringen. Aber ich habe mir so überlegt, über was predige ich denn heute jetzt an diesem Tag? Und mit der Predigtreihe über den Petrusbrief sind wir letzten Sonntag fertig geworden. Der Tom wird in zwei Wochen mit der neuen Predigtreihe beginnen, dass wir wieder in dem Psalm ein bisschen weitermachen. Und ich habe so überlegt, über was könnte ich denn predigen? Und dann haben wir so überlegt, was haben denn so die verschiedenen Männer der Bibel, was war denn denen so wichtig, wenn sie das letzte Mal was weitergegeben haben? Also wenn die kurz vorm Sterben waren, was haben sie denn weitergegeben? Na, ich hoffe mal, bei mir ist es nicht ganz so weit. Und ich möchte mich ja nicht jetzt direkt mit diesen Männern vergleichen, so im Sinne von große Männer der Bibel, ihre letzten Worte und Philipps letzte Worte. Nein, so soll es nicht sein. Aber irgendwie dachte ich, ich schaue mir das mal an, was haben die denn da so gesagt? So, was war ihnen als letztes noch wichtig? Und ich fand es recht interessant und spannend. Und ich habe mir da jetzt heute 6 Punkte rausgegriffen, also eine ganz besondere Predigt heute, auch keine 3, sondern 6 Punkte. Und möchte mit euch zusammen anschauen, was Josef, Mose, Josua und Jesus als letztes gesagt haben. Bei Jesus gibt es ja im Prinzip 3-mal letzte Worte. Einmal, bevor er stirbt am Kreuz, dann bevor er in den Himmel auffährt und dann auch am Ende der Bibel in der Offenbarung, quasi die letzten geschriebenen Worte von ihm. Und das möchten wir uns heute alles ein bisschen anschauen. Ich denke, wir können da als Gemeinde davon profitieren. Ich habe zumindest davon profitiert und habe auch gemerkt, das ist eine Riesenfülle an letzten Worten in der Bibel. Ich kann gar nicht auf alle eingehen heute Morgen. Bevor ich da jetzt einsteige, möchte ich aber auf jeden Fall noch beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass dein Wort lebendig ist, dass es Freude, Kraft, Mut und Zuversicht gibt und dass wir auch, wenn wir sehen, was so großen Männern, mit denen du was bewegt hast in deinem Volk, was ihnen so am Ende ihres Lebens wichtig war. Ja, wenn wir das anschauen, dann bitte ich dich darum, dass wir daraus was lernen, dass wir uns auch was sagen lassen von deinem Wort. Bitte hilf du uns dabei, zuzuhören und auch umzusetzen, was wir hören, und hilf mir beim Weitergeben. Amen. Wir fangen an mit dem Josef, also der Josef, der Sohn von Jakob. Nicht von unserem Jakob, sondern dem in der Bibel. 1. Mose 5, Vers, ja, na, ich glaube, das stimmt, das hat mir falsch aufgeschrieben. Das muss 1. Mose 50 sein. 1. Mose 50, 22 bis 26. Dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Genau. 1. Mose 50, 22 bis 26. So wohnte denn Josef in Ägypten samt der ganzen Familie seines Vaters, und Josef wurde 110 Jahre alt. Von Ephraim sah er Urenkel, und auch die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, wurden noch bei Lebzeiten Josefs geboren. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Ich stehe nun nahe vor dem Tode. Gott aber wird sich euer sicherlich gnädig annehmen und euch aus diesem Lande in das Land zurückführen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Hierauf ließ Josef die Söhne Israels Folgendes beschwören: Wenn Gott sich dereinst euer gnädig annehmen wird, dann sollt ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. Dann starb Josef im Alter von 110 Jahren. Man balsamierte ihn ein und legte ihn in Ägypten in einen Sarg. Ja, die Josefsgeschichte ist eine sehr spannende Geschichte und wahrscheinlich kennen sie viele von euch aus der Kinderstunde. Er hat viel mitgemacht in seinem Leben. Als junger Mann hatte er ja diese Träume, in denen sich diese Garben vor ihm verneigt haben oder auch die Sterne vor ihm verneigt haben. Und diese Sterne bzw. Garben standen ja sozusagen stellvertretend für seine Brüder. Und ja, diese Träume hatte er als 17-jähriger junger Mann. Und seine Lebensrealität, die sah aber ganz anders aus. Weil genau von diesen Brüdern, von denen er geträumt hat, wurde er gehasst und als Sklave nach Ägypten verkauft. Dort wurde er im Haus des Potiphar verleumdet und völlig zu Unrecht ins Gefängnis geworfen und dort scheinbar vergessen. Und ja, wird sich wahrscheinlich gedacht haben, was waren das? Was waren das für Träume? Wie kann das sein, dass sowas passiert? Aber Gott hatte ihn eben nicht vergessen, und das, was Josef damals als 17-Jähriger geträumt hat, wahrgemacht und ihn dann zum zweitmächtigsten Mann von Ägypten gemacht. Und Ägypten war die damalige Weltmacht. Josef hat also am eigenen Leib erlebt, dass für Gott nichts unmöglich ist und dass man sich auf Gottes Zusagen zu 100% verlassen kann. Und deshalb kann Josef am Ende seines Lebens auch sagen, ich stehe nun nahe vor dem Tode. Gott aber wird sich euer sicherlich gnädig annehmen und euch aus diesem Lande in das Land zurückführen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Er weiß also um diese Zusage Gottes, die seine Väter bekommen haben, und er weiß, Gott wird auch diese Zusage erfüllen. Und obwohl er selbst die Erfüllung dieses Versprechens nicht mehr erleben wird, ist er sich ganz sicher, dass seine Nachkommen das erleben werden. Er hat also ein Vertrauen in Gottes Zusagen, das sogar über den Tod hinausgeht und an dem der eigene Tod nichts ändern kann. Und so ein Vertrauen wünsche ich mir auch für uns, für mich persönlich, für uns als Gemeinde. Wir haben ja letztes Jahr unser 50-plus-2-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir konnten das 50-jährige nicht feiern, weil damals die Corona-Beschränkungen waren. Deswegen dann das 50-plus-2-jährige. Und da draußen am schwarzen Brett, da hängt immer noch ein Schild, wo drauf steht: Gott ist treu. 52 Jahre evangelische Freikirche in Traunreuth. Ich denke, in unserer Gemeindegeschichte gab es ja Höhen und Tiefen. Es gab schöne Zeiten, es gab Krisenzeiten. Manchmal ist die Gemeinde geschrumpft, manchmal ist sie wieder gewachsen. Mitarbeiter sind gekommen und gegangen. Aber über all dem einen steht doch immer noch diese Zusage: Gott ist treu. Und ihm dürfen wir vertrauen, dass er auch weiterhin treu ist, auch wenn sich ja das mit den vollzeitigen Mitarbeitern etwas verändern wird. Aber Gott ist treu. Er bleibt seiner Gemeinde weltweit treu und er bleibt auch uns treu, weil er einfach treu ist. Und das ist auch in unserem eigenen Leben. Viele von euch, wenn ich hier so rumschaue, haben ja schon was erzählt aus ihrem eigenen Leben, wie sie Gott erlebt haben und ja teilweise wirklich Großes mit Gott erlebt haben. Und ich glaube, dass jeder, der mit Jesus schon einige Zeit unterwegs ist und so ein bisschen zurückschaut, wirklich sieht, Gott ist treu, tatsächlich. Auch wenn ich manches, was er in meinem Leben zugelassen hat oder wie er es geführt hat, nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt, im Nachhinein kann ich manches doch verstehen und ich sehe, Gott ist treu und deswegen wollen wir ihm vertrauen und mutig vorangehen. Das war das, was wir vom Josef lernen können, das Vertrauen auf Gott. Jetzt kommen wir zu Mose. Er segnet das Volk, bevor er dann stirbt. Wir schlagen auf 5. Mose 33, die Verse 26 bis 29. 5. Mose 33, 26 bis 29. Also bevor wir jetzt, Mose segnet das Volk, er hat für jeden einzelnen Stamm hat er einen Segen parat und letztlich münden aber diese ganzen Segnungen eigentlich in den Lobpreis Gottes und genau den lesen wir jetzt aus 5. Mose 33 ab Vers 26. Keiner ist dem Gott Jeschuruns gleich, der über den Himmel dahinfährt als dein Helfer und in seiner Hoheit auf den Wolken. Eine Zuflucht für dich ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Er hat den Feind vor dir her vertrieben und dir geboten, vertilge. So wohnt in Israel in Sicherheit, abgesondert für sich der Quell Jakobs, in einem Land voll Korn und Wein und sein Himmel träufelt Tau. Heil dir Israel, wer ist dir gleich? Ein Volk gerettet durch den Herrn. Er ist der Schild, der dich schirmt und das Schwert, das dir Ruhm verschafft. Deine Feinde müssen dir huldigen, du aber schreitest dahin auf ihren Höhen. Von Josef haben wir gerade eben schon gehört, er hat persönliche Höhen und Tiefen erlebt. Mose hat das Ganze noch mit ein bisschen einer größeren Dimension erlebt. Er hat gemerkt, dass Gott ein ganzes Volk aus der Sklaverei in Ägypten führen kann. Ein Volk von mehreren hunderttausend Menschen, Millionen von Menschen, konnte er befreien aus der Sklaverei, konnte sie 40 Jahre lang durch die Wüste führen und sie dort ernähren. Er hat wirklich gewusst, Gott kann wirklich eingreifen. Er ist mächtig, er ist groß. Und letztlich mündet das alles eben in diesen Lobpreis Gottes, weil sich Mose auch bewusst ist, dass echter und bleibender Segen eben nur von Gott kommen kann und nicht von irgendjemand anderem. In letzter Zeit haben wir zwei Predigten über den Segen Gottes gehört, deshalb möchte ich dazu gar nicht so arg viel sagen. Aber ich wünsche uns, dass wir uns mit dem beschäftigen, der echten Segen geben kann, dass wir nicht irgendwo in irgendwelchen trüben Quellen fischen, sondern wirklich ins Wort Gottes gehen, diesen Gott besser kennenlernen und ja, den Mose hier in diesen wenigen Versen so wunderbar beschreibt, dass wir genau diesen Gott in unserem Leben kennenlernen und uns mit ihm beschäftigen. Und dass wir ein Leben leben, das dieser Gott auch segnen kann. Als nächstes kommen wir zu Josua. Und bei Josua geht es um Gehorsam. Ich möchte mit euch einen etwas längeren Abschnitt lesen aus dem Buch Josua. Josua 24, die Verse 14 bis 23. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Schafft die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Euphratstromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wollt ihr euch aber nicht dazu verstehen, dem Herrn zu dienen, so entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, denen eure Väter jenseits des Euphratstromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da gab das Volk die Erklärung ab, fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft heraufgeführt und vor unseren Augen jene großen Wunder verrichtet und uns auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind, und unter all den Völkerschaften, durch deren Land unsere Wanderung gegangen ist, behütet hat. Ja, der Herr ist es, der alle Völker, auch die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns her vertrieben hat. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da sagte Josua zum Volk, ihr seid nicht imstande, dem Herrn zu dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und eure Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Unheil widerfahren lassen und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Das Volk aber erklärte dem Josua, nein, dem Herrn wollen wir dienen. Da sagte Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, ihm zu dienen. Sie antworteten, ja, wir sind Zeugen. So schafft nun die fremden Götter weg, die noch unter euch sind, und neigt euer Herz dem Herrn, dem Gott Israels, zu. Genau wie Mose hatte auch der Josua Gottes Größe und Segen erlebt in dieser Wüstenwanderung, in dieser Zeit. Aber er hatte auch erlebt, gerade bei der Landnahme, dass Gott auch sehr empfindlich auf Ungehorsam reagiert. War ja nur einer dabei, der aus Jericho ein bisschen was mitgehen hat lassen von den vielen Schätzen, die es dort gab. Und deswegen wurde bei der nächsten Stadt, als sie Ai einnehmen wollten, wurde das Heer Israels geschlagen. Also Josua wusste, Gott nimmt es mit dem Ungehorsam sehr genau. Und deshalb schärft er seinen Landsleuten eben ein, dass Gott nicht irgendwie so ein Götze ist, wie die anderen Völker ihnen dienen, ein Götze, den man mit ein paar rituellen Opfern irgendwie abspeisen kann, sondern Gott ist ein Gott, der gewaltig und der eifersüchtig ist und der das ganze Leben des Volkes möchte und den ganzen Gehorsam seines Volkes. Den man nicht irgendwo in der Ecke seines Lebens haben kann, sondern der wirklich ganz der Gott sein möchte, des Volkes und des Einzelnen. Es ist eine Botschaft, mit der er sich vielleicht nicht so sehr beliebt macht, aber die wahr ist. Und ihm war es am Ende seines Lebens wirklich wichtig, seinem Volk sehr, sehr deutlich zu machen, dass Nachfolge kein Kinderspiel ist, sondern vollen Einsatz und auch ganzen Gehorsam verlangt. Und ich habe vor kurzem so ein kleines Heftchen gelesen und da war ein Zitat drin, ein längeres Zitat von A.W. Tozer. Der war Prediger in den USA, er ist bereits 1963 gestorben. Aber wenn man das Zitat von ihm liest, dann könnte man denken, dass er es erst vorgestern geschrieben hat. Ich lese es euch mal vor. Wie gesagt, es ist etwas länger, aber es lohnt sich. Neutestamentlicher Gehorsam hört auf Gottes Wort, beugt sich seiner Autorität und führt seine Anweisungen aus. Diese Art von Gehorsam ist im heutigen Christentum beinahe ausgestorben. Hin und wieder wird zwar zögernd darüber gepredigt, aber so schwach, dass es das Leben der Zuhörer kaum beeinflusst. Die moderne Christenheit hat den Gehorsam verweichlicht. Er wird entweder überhaupt nicht oder halb entschuldigend erwähnt, vor allem aber ohne jeden Nachdruck. Wie kommt das? Sicher deshalb, weil Prediger und Gemeinden den Gehorsam mit Werkgerechtigkeit verwechseln. Man wollte der Irrlehre des Heils aus den Werken entgehen und fiel dabei in die Irrlehre des Heils ohne Gehorsam. In unserem Eifer, Gesetzlichkeit aus Werken zu verbannen, haben wir das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und den Gehorsam mit hinausgeworfen. Die Bibel kennt aber kein Heil ohne Gehorsam. Paulus bezeugt, dass er den Auftrag hatte, zu predigen, den Glaubensgehorsam unter allen Heiden. Er erinnert die römischen Christen daran, dass sie von der Sünde freigemacht und von ganzem Herzen dem Evangelium gehorsam wurden. Im Neuen Testament gibt es keinen Gegensatz zwischen dem Glauben und dem Gehorsam. Gegensätze gibt es sehr wohl zwischen dem Glauben und den Werken des Gesetzes, sowie zwischen Gesetz und Gnade, aber nicht zwischen dem Glauben und dem Gehorsam. Die Schrift anerkennt keinen Glauben, der nicht gleichzeitig zum Gehorsam führt, beziehungsweise Gehorsam, der nicht aus dem Glauben kommt. Das sind die zwei Seiten derselben Münze. Würden wir die beiden Seiten voneinander trennen, wäre die gesamte Münze sowie jeder Teil für sich wertlos. Glaube und Gehorsam sind also eng miteinander verbunden. Leider meinen heute viele, sie könnten glauben, ohne die ernst gemeinte Absicht zu haben, Gott gehorsam zu sein. Die Botschaft vom Kreuz hat zwei Grundelemente. Erstens Verheißungen und Aussagen, die geglaubt werden müssen. Zweitens Gebote, die befolgt werden müssen. Also ist erstens Glaube nötig und zweitens Gehorsam. Die moderne Botschaft ist deshalb so schwach, weil sie den Glauben auf Kosten des Gehorsams überbetont. Das ist schon so weit fortgeschritten, dass Millionen von Christen meinen, Glauben sei gleich Gehorchen. Das Ergebnis ist ein Kopfchristentum. Es verwechselt Fantasie mit Glauben. Die Überzeugungen haben kein Rückgrat. Der Glaube ist zumeist degradiert in ein Fürwahrhalten bestimmter Wahrheiten und das alles hält man für Rechtgläubigkeit. Es gibt Menschen, die schon so lange in der dünnen Luft eines solchen Glaubens in Anführungszeichen gelebt haben, dass man sie fast nicht mehr auf den Boden der Tatsachen zurückbringen kann. Der Ungehorsam hat ihre Beine gelähmt und ihr Rückgrat aufgelöst. Sie versinken in einer großen Menge an religiösen Theorien, glauben alles und befolgen nichts. Sie reagieren mit tiefem Schock, wenn das Wort Gehorchen fällt und verbinden damit Irrlehre und Selbstgerechtigkeit und meinen, es könne nur da gedeihen, wo man das Wort der Wahrheit nicht recht austeilt. Für sie besteht neutestamentliches Christentum in Lehrsätzen und Meinungen. Alles andere bezeichnen sie als Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit. Wie kommen wir zum Gehorsam? Fange heute mit dem Gehorsam an. Wie? Tu einfach das Nächstliegende, um den erkannten Willen des Herrn auszuführen. Wenn es Sünde in deinem Leben gibt, höre sofort damit auf. Lass das Lügen, die üble Nachrede, die Unehrlichkeit, beziehungsweise das, worin deine persönliche Sünde besteht. Meide Dinge, die den Herrn nicht ehren. Mache Frieden mit jedem Menschen, den du verletzt hast. Vergib jedem, der dir wehgetan hat. Hilf den Notleidenden und unterstütze die Verbreitung des Evangeliums. Opfere Zeit und Bequemlichkeit, um anderen zu helfen. Bete. Nimm teil an den Gottesdiensten. Stehe ein für Christus, wo dein Zeugnis notwendig ist, nicht nur, wo es dir gerade passt. Scheue keine Mühen und fürchte keine Konsequenzen. Lies eifrig in Gottes Wort der Bibel, um Gottes ganzen Willen für dich zu erfahren und tue ihn so, wie du ihn verstehst. Fang heute mit dem Nächstliegenden an. Lass das Wort Gottes in dein Leben hineinreden und setz in deinem Leben um, was du im Wort Gottes liest. Soweit Tozer. Ich glaube, es ist eine Botschaft, die auch wir dringend brauchen. Nach diesen klaren Worten, die sowohl Josua als auch Tozer gesagt haben, kommen wir jetzt zu Jesus und zu seinen letzten Worten. Zuerst seine letzten Worte am Kreuz nach Johannes 19, Vers 30. Da sagt er in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Und in diesem einen Satz, da ist unsere ganze Erlösung zu finden. In diesem Satz bringt Jesus auf den Punkt, was jeder Mensch wissen sollte. Nämlich, dass es einen Weg zu Gott in den Himmel gibt. Das, was all unsere guten Taten, unsere Anstrengungen, unser Verzicht, unsere Disziplin nicht fertig bringen, das hat Jesus bereits vollbracht. In Jesus wurde das Wirklichkeit, was Jesaja bereits Jahrhunderte vorher in Gottes Auftrag verkündigt hat, nämlich Jesaja 53, die Verse 5 und 6. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und später, nach Jesu Tod und Auferstehung, schaut Paulus zurück und erklärt im Rückblick Gottes Handeln am Kreuz folgendermaßen, so steht es in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, die Erlösung liegt in Jesus bereit. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, jeder, der sich ihm im Glauben ausliefert, der bekommt diese Erlösung als ein freies Geschenk der Gnade Gottes. Und Johannes Meyer, der drückt in seinem Lied, Jesus kam uns zu erlösen, folgendermaßen aus: Sünder, ihr habt nichts zu tun, als die Gnade zu erfassen und euch reinigen zu lassen. Preiset den Herrn. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt am Kreuz. Und wir können zu dieser Erlösung, die Jesus vollbracht hat, nichts, aber auch gar nichts dazu tun. Um erlöst zu werden, muss ich nicht erst ein besserer Mensch werden. Nein, Jesus nimmt die Sünder an. Das wurde ihm ja sogar zum Vorwurf gemacht, als er auf dieser Erde gelebt hat. Dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Oder denkt an Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat bis aufs Blut. Er hat Christen ins Gefängnis gebracht und wenn es darum ging, soll man die hinrichten oder nicht, dann war er für die Hinrichtung. Und so einen Menschen hat Jesus zu sich gerufen. Und zwar nicht, als der Saulus angefangen hat, irgendwie über seinen Handel nachzudenken, sondern als er mittendrin war in dieser Verfolgung, als er auf dem Weg war nach Damaskus, um auch dort Jagd auf Christen zu machen, da erscheint ihm Jesus und reißt ihn da raus. Es ist vollbracht. Und deswegen lasst uns den Menschen, die zu Jesus kommen wollen, nicht im Weg stehen. Lasst uns diese enge Pforte nicht noch enger machen. Was meine ich damit? Wir vermitteln manchmal den Menschen durch das, was wir sagen oder tun, den Eindruck, dass sie erst besser werden müssen, bevor sie zu Jesus kommen können. Doofes Beispiel, dir bietet irgendjemand eine Zigarette an und du lehnst ab mit den Worten: Nein, danke, ich bin Christ. Was kommt bei dem anderen an? Man kann auch jedes andere Beispiel sein. Bei dem anderen kommt an, also um Christ zu sein, muss ich das Rauchen aufhören. Weil Christen, die rauchen offensichtlich nicht, weil der lehnt es ja mit diesen Worten ab. Und ich habe aber schon x-mal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, ich krieg's nicht hin, ich kann also auch kein Christ werden. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in Sünde leben, egal welche Sünde das jetzt ist, dann sind wir manchmal in der Versuchung, dass wir denken, wir müssen den Menschen klar machen, dass dieses Verhalten falsch ist und dass Sünde nicht in Ordnung ist. Und dabei sollten wir ihnen lieber erzählen, dass Jesus auf diese Welt kam, um eben Sünder zu erlösen, um sie zu retten. Natürlich müssen wir ihnen auch sagen, dass Menschen wirklich auch verloren sind in ihren Sünden. Aber Jesus hat ja die Erlösung für alle vollbracht. Und ich bin genauso schlecht wie, weiß nicht, der schlimmste Kriegsverbrecher. Ich brauche genauso die Erlösung, wie Saulus sie damals gebraucht hat. Und wir dürfen nie vergessen, dass die Heiligung, also dass wir Jesus ähnlicher werden in unserem Verhalten, dass die eben nach der Bekehrung kommt und nicht davor. Wir dürfen nie vergessen, dass die Heiligung ein Werk des Heiligen Geistes in dem Menschen ist und dass sie von innen nach außen geht und nicht von außen nach innen. Wir können jemand nicht irgendwas überstülpen, sonst wäre es nur Heuchelei. Die Erlösung ist nur in Jesus zu finden und nicht in uns selbst. Aber für diejenigen, die von Jesus erlöst wurden und in denen der Heilige Geist wohnt, für die hat Jesus auch einen Auftrag. Und darum geht es jetzt im fünften Punkt. Jesus, der Auftrag. Apostelgeschichte 1, Vers 8 wäre die Stelle. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und nach diesen Worten ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Sein letzter Auftrag als Auferstandener hier auf dieser Erde war also an die Jünger, seine Zeugen zu sein. Und dieser Auftrag, der gilt für uns heute auch noch. Wir wissen sowohl aus der Apostelgeschichte als auch aus der Kirchengeschichte, dass die Jünger wirklich glaubwürdige Zeugen Jesu waren. Durch ihre Botschaft haben sich Tausende bekehrt. Und die Jünger waren bereit, diese Botschaft mit ihrem eigenen Blut zu unterstreichen. Die meisten der Apostel Jesu sind als Märtyrer gestorben. Sie waren also bereit, um ihres Glaubens willen in den Tod zu gehen. Uns fällt es manchmal schwer, eine Stunde früher aufzustehen, um ins Abendmahl zu gehen. Und ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen gemein, das so direkt zu vergleichen, aber wir müssen uns, glaube ich, schon ernsthaft die Frage stellen, zu welchen Opfern wir eigentlich um des Glaubens willen bereit sind. Und da schließe ich mich mit ein. Ist die geistliche Situation in Deutschland vielleicht deswegen so katastrophal, weil die Christen aufgehört haben, echte Zeugen zu sein? Echte Zeugen Jesu? Weil wir uns vielleicht lieber wegducken, als aufzustehen? Weil wir lieber schweigen, wenn wir reden sollten, und lieber reden, wenn wir eigentlich handeln sollten? Lasst uns unseren Auftrag, Zeugen Jesu zu sein, wieder ganz neu wahrnehmen. Das wünsche ich uns. Und der sechste Punkt, Jesus, die Aussicht. Offenbarung 22, Vers 20, da sagt unser Herr Jesus, ja, ich komme bald. Und das ist unsere Perspektive als Christen. Jesus kommt wieder. Er, der uns erlöst hat, der die Welt überwunden hat, der wird als strahlender Sieger wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und er hat vor knapp 2000 Jahren gesagt, dass er bald kommt. Und ja, wie schon vor ein paar Wochen gesagt, ist ja die göttliche Zeitrechnung etwas anders als unsere. Aber eins ist klar, der Zeiger auf der Weltenuhr ist in den letzten 2000 Jahren immer weiter vorgerückt und er steht jetzt deutlich weiter vorne als noch vor 2000 Jahren. Das bedeutet, Jesu Wiederkunft steht heute deutlich näher bevor als damals. Und dieses Wissen, dass Jesus wiederkommt, macht den Auftrag, den wir von ihm haben, umso dringlicher, denn es sollen noch viele Menschen gerettet werden. Andererseits gibt uns diese Aussicht aber auch Ruhe, weil wir wissen, dass nicht irgendeine böse, antichristliche Macht das letzte Wort hat, sondern unser Herr Jesus selbst. Und wenn Jesus unser Heiland ist, unser Retter, wenn wir ihm vertrauen, an ihn glauben, wenn er wirklich der Herr unseres Lebens ist, dann können wir uns auf seine Wiederkunft freuen, weil wir wissen, dass wir auf der Siegerseite stehen. Amen.